SRF 1. Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Mit Flüchtlingen die EU erpressen. Die Aktion des belarussischen Machthabers Lukaschenko könnte für ihn immer mehr zum Rohrkrepierer werden. Denn die EU schottet ihre Grenze zu Belarus ab. Was, wenn das Stimmvolk Ende November Nein zum geänderten Covid-19-Gesetz sagt? Wir machen eine Auslegeordnung der möglichen Folgen. Der Klimawandel ist auch in der Schweiz spürbar. Trockenheit, Hitze und Überschwemmungen stellen uns vor neue Probleme. Michael Scherer, Leiter Gewässerschutz im Bundesamt für Umwelt, gibt Denkanstöße im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hofer und Ursula Furgler. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
In der Schweiz sollen weiterhin möglichst viele unterschiedliche Impfstoffe gegen Covid-19 erhältlich sein. Darum führt der Bundesrat eine Ausnahmeregelung zum Heilmittelgesetz ein. Laut diesem Gesetz dürfte in der Schweiz ein Medikament eigentlich nur dann befristet zugelassen werden, wenn kein gleichwertiges anderes Mittel zur Verfügung steht. In einer Pandemie sei es aber wichtig, über Impfstoffe von möglichst vielen Anbietern mit unterschiedlichen Technologien zu verfügen, teilte der Bundesrat mit. Der Wechsel des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister wird einfacher ab dem 1. Januar 2022. Das hat der Bundesrat entschieden. Das Parlament hatte eine entsprechende Gesetzesänderung vor rund einem Jahr beschlossen. Ab nächstem Jahr können demnach etwa Personen mit Transidentität ihr Geschlecht und ihren Vornamen rasch und unbürokratisch ändern, mit einer Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt. Wer aus einem Drittstaat kommt, etwa den USA oder Indien, und über einen Master- oder Doktortitel einer Schweizer Uni verfügt, der oder die soll künftig laut dem Bundesrat einfacher in der Schweiz arbeiten dürfen. Die entsprechenden Fachkräfte sollen von den jährlichen Kontingenten ausgenommen werden. Allerdings nur dann, wenn es zu wenig von ihnen in der Schweiz gibt und wenn ihre Arbeit von hohem wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interesse ist. Der Bundesrat schickt diesen Vorstoß aus dem Parlament in die Vernehmlassung. Zivildienstleistende können ab Anfang Dezember auch in der ambulanten Betreuung eingesetzt werden, im Rahmen von Pilotprojekten. Der Bundesrat hat die entsprechende Verordnung in Kraft gesetzt. Geplant sind rund 100 Einsätze in maximal 80 Betrieben, zum Beispiel bei der Spitex. 2023 will der Bundesrat definitiv darüber entscheiden. In der Schweiz wollen 9 von 10 Pflegepersonen längerfristig im Beruf bleiben. Das zeigt eine Untersuchung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. 600 Personen nahmen daran teil. Eine Mehrheit des Pflegefachpersonals erwartet allerdings bessere Arbeitsbedingungen, so fordern fast 90% mehr Lohn. Zudem brauche es Maßnahmen, um Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Auch wünscht sich eine Mehrheit der Befragten mehr Unterstützung durch ihre Chefinnen und Chefs sowie eine stärkere Wertschätzung ihrer Arbeit. An Schweizer Bahnhöfen haben am Morgen viele Anzeigen nicht funktioniert. Ursache der Störung war laut einer SBB-Sprecherin ein unbekanntes technisches Problem. Betroffen waren demnach die Monitore der älteren Generation. Diese standen seit dem frühen Morgen nicht mehr zur Verfügung. Auch Großanzeigetafeln mit den Abfahrtszeigen der Züge waren zum Teil betroffen. In Großbritannien hat der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, am Auftakt des Berufungsverfahrens um seine mögliche Auslieferung in die USA nicht teilgenommen, wegen gesundheitlicher Probleme. Der 50-Jährige bekomme eine höhere Dosis an Medikamenten und fühle sich nicht in der Lage, die Anhörung zu verfolgen, sagte sein Anwalt zu Beginn des Verfahrens vor dem obersten Gerichtshof in London. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Im Januar hatte eine Richterin in London das Auslieferungsbegehren abgelehnt. Das Wetter. Heute ist es vielerorts sonnig, im Flachland hat es teils Hochnebel. Morgen liegt im Flachland erneut Nebel. Sonst ist es sonnig bei 12 bis 16 Grad, im Süden bei maximal 17 Grad.
Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko macht Politik mit Flüchtlingen als Reaktion auf die Sanktionen des Westens gegen die Menschenrechtsverletzungen in Belarus. Seit Monaten lässt Lukaschenko zum Beispiel irakische, syrische und afghanische Flüchtlinge an die Grenzen zu EU karren. Die Migranten versuchen dann, in die EU-Länder Polen, Litauen oder Lettland zu gelangen. Diese EU-Staaten wiederum tun alles, um die Migration zu verhindern. Flüchtlinge, die aufgegriffen werden, werden zurück an die belarussische Grenze gebracht. Und dort stranden sie, weil sie keiner aufnimmt. Es gibt kein Vorwärts und kein Zurück für sie. Polen will jetzt seine Grenzen noch mehr abschotten, mit einer Mauer. Darüber berät zur Stunde der polnische Senat. Ja, Roman Villinger, in Warschau hat der Senat schon einen Entscheid getroffen.
Noch nicht, aber die Chancen, dass auch der Senat ja sagt zum Bau dieser Mauer an der Grenze zu Belarus, die sind intakt. Die kleine Kammer im polnischen Parlament, die wird zwar von den Regierungsgegnern kontrolliert, aber die meisten von ihnen vertreten beim Grenzschutz eine ähnlich harte Linie wie die nationalkonservative Regierung. Das zeigt sich auch darin, wie die Regierungsgegner argumentieren. Im Zentrum steht da weniger die Frage, ob so eine Mauer an der Grenze die Menschenrechte von Flüchtlingen verletzen würde, sondern die Frage, ob so eine Mauer effektiv wäre für den Grenzschutz oder ob sie eine reine Geldverschwendung wäre.
Und was wären die Folgen, wenn jetzt die kleine polnische Parlamentskammer den Mauerbau ablehnen würde?
Das hätte kaum Folgen. Das Geschäft ginge zurück in die große Parlamentskammer, in den Sejm. Und dass das Mauerbaugesetz dort durchkommen wird, das gilt als sicher. Dort hat die Regierung nämlich eine Mehrheit.
Und was verspricht sich Polen von einer Mauer?
Vor allem Abschreckung. Derzeit versuchen jeden Tag offenbar mehrere hundert Menschen über die polnisch-weißrussische Grenze zu kommen. Die Hoffnung ist, dass so eine Grenzmauer solche Migrantinnen und Migranten davon abhalten würde, überhaupt nach Belarus zu reisen, um auf diesem Weg zu versuchen, in die EU zu gelangen. Diese Art von Abschreckung ist ja schon heute das zentrale Motiv beim polnischen Grenzschutz. Schon in den letzten Wochen hat Polen fast 100 Kilometer Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Belarus hochgezogen, 2,5 Meter hoch. Tausende polnische Soldaten patrouillieren dort und das polnische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das es leichter macht, Migranten über die Grenze nach Belarus zurückzuschicken, ohne dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, in der EU einen Asylantrag zu stellen, wie es das Völkerrecht eigentlich vorsehe.
Und im polnischen Volk gibt es da keinen Widerspruch gegen diese Pläne und diese umgesetzten Massnahmen?
Doch, es gibt schon Widerspruch. Es gibt Widerspruch von einzelnen Politikern und von Menschenrechtsorganisationen. Es gab auch schon ziemlich große Demonstrationen hier in Warschau gegen diese harte Grenzpolitik und für die Menschen, die in der Kälte der polnisch-belarussischen Wälder ausharren und versuchen, dort zu überleben unter schrecklichen Bedingungen. Aber viele Polinnen und Polen machen letztlich den weißrussischen Diktator Lukaschenko für das Leid verantwortlich. Der setze die Migrantinnen und Migranten ein, um Druck auf die EU auszuüben, heißt es. Und eine Mehrheit der Polinnen und Polen, das zeigen Umfragen immer wieder, unterstützt die harte Grenzpolitik der Regierung.
Polen liegt derzeit mit der EU wegen Fragen zur Rechtsstaatlichkeit über Kreuz. Wie reagiert die EU auf die polnischen Abschottungsmaßnahmen Richtung Weißrussland?
Ambivalent, würde ich sagen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach dem EU-Gipfel letzte Woche zwar gesagt, die Kommission sei gegen Mauern und Zäune an den EU-Außengrenzen und es werde dafür auch kein EU-Geld geben. Aber gleichzeitig zeigen viele europäische Spitzenpolitiker Verständnis für die polnischen Abschottungsmaßnahmen. Horst Seehofer zum Beispiel, der deutsche Innenminister, sagte am Wochenende, er halte die polnische Grenzmauer für legitim. Mir scheint, im Westen der EU sind viele gar nicht so unglücklich über diese harte polnische Grenzpolitik. Man muss sehen, die meisten Menschen, die allermeisten, die illegal über die polnisch-weißrussische oder auch über die litauisch-weißrussische Grenze kommen, die ziehen weiter. Die ziehen weiter in den Westen und vor allem nach Deutschland.
Danke, Roman Villinger, nach Warschau. Das, was der belarussische Machthaber Lukaschenko mit der EU tut, bezeichnet die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als Menschenhandel von staatlicher Seite. Auslandredaktorin Judith Huber hat mit einem belarussischen Politologen gesprochen. Dieser sagt, Machthaber Lukaschenkos Ziel, die Europäer zu spalten, sei gescheitert. Die Situation werde für ihn zunehmend zum Problem.
Wie viele Migranten und Flüchtlinge an den Grenzen von Belarus zu Polen und Litauen festsitzen, weiß niemand. Denn das ist ein Niemandsland unter der Kontrolle der belarussischen Sicherheitsdienste. Informationen dringen kaum nach draußen. Der belarussische Politbeobachter Vadim Majeko sagt: Wir kennen weder ihre Namen noch ihre Zahl. Sie können in den Wäldern an der Grenze an Kälte, Hunger oder an einer Krankheit zugrunde gehen und niemand wird je etwas davon erfahren. Die Zahl von 7 Toten, die verschiedentlich genannt wurde, sei bestimmt zu niedrig, sagt der Politanalyst, der für das belarussische Institut für Strategieforschung BISS arbeitet. Insgesamt, so schätzt er, sind in den Grenzgebieten zwischen mehreren hundert bis mehreren tausend Menschen unterwegs. Sie hatten der belarussischen Propaganda geglaubt und erwartet, problemlos die Grenze zur EU überqueren zu können. Doch Polen, Litauen und Lettland haben Grenzzäune errichtet und weisen die Menschen ab. Eine brandgefährliche Situation, so Majeko. Stellen wir uns die Grenze vor, zu Polen, im Wald. Der Grenzzaun wird bewacht von polnischen Militärs. Auf der anderen Seite stehen belarussische Sicherheitskräfte, die vor nichts zurückschrecken. Dazwischen harren verzweifelte Männer, Frauen und Kinder aus. Wenn diese kranke Situation noch lange andauert, kann sie ernsthaft eskalieren. Tatsächlich kam es bereits zu Schießereien, die allerdings glimpflich verliefen. Außerdem haben Migranten mehrfach versucht, die provisorischen Grenzzäune gewaltsam niederzureißen. Moschenko hat Hinweise darauf, dass die belarussischen Behörden inzwischen aber nicht mehr so viele Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika ins Land lassen wie auch schon, eben weil es diesen nicht mehr gelingt, in großer Zahl in die EU zu gelangen. Und natürlich sei die Perspektive, dass tausende Flüchtlinge und Migranten längerfristig im Land blieben, nicht im Interesse von Lukaschenko. Im Gegenteil, das werde zur Bedrohung seiner Macht. Deshalb nehme die Zahl der Neuankömmlinge ab. Gefruchtet haben auch die Bemühungen der EU, vor Ort im Irak und in der Türkei einen Stopp der Flüge nach Belarus zu erwirken. Doch warum hat Lukaschenko diese Ereignisse überhaupt in Gang gebracht? Das Regime habe in Polen und Litauen innenpolitische Krisen hervorrufen wollen, mit dem Ziel, die Länder zu Verhandlungen mit ihm zu zwingen. Außerdem habe er die EU in Ost und West spalten wollen. Doch das hat nicht funktioniert. Litauen und Polen haben rasch die Grenzen dicht gemacht und befestigt. In Belarus aber sind die gestrandeten Fremden sichtbar. Viele lagern auf den Straßen oder in improvisierten Camps, wie Moschenko sagt. Das löse in der Bevölkerung Unmut aus. Hilfe für die Gestrandeten gibt es kaum, denn die Hilfsorganisationen sind zerschlagen, weil das Regime sie als Feinde betrachtet. Überhaupt, die Fremden gelten in offizieller Lesart als Touristen und nicht als Flüchtlinge, die Hilfe benötigen. Auf längere Sicht, so der Politbeobachter, würden sie wohl ausgeschafft. Und was heißt das für die EU? Wird sich die Lage längerfristig sogar entspannen? Nein, sagt Majeko, denn das Grundproblem Lukaschenko bleibe. Er sei zum Äußersten fähig und werde neue Mittel der Erpressung finden. Die Krise habe deutlich gezeigt, dass das Regime Lukaschenko ein Problem nicht nur für Belarus sei, sondern für ganz Europa und eine Bedrohung der regionalen Sicherheit. Ein Problem, auf das es dringender denn je eine Antwort braucht.
So geht's weiter bei uns, auch wenn neue Geschäftsplattformen wie Uber oder Putzhilfeagenturen boomen. Der Bundesrat hat keine Angst, dass die Angestellten sozial weniger gut abgesichert sind. Die Gewerkschaften sehen das anders. Auch wenn das Geschäft für Schausteller an der Basler Herbstmesse läuft, die Sorgen nach dem Corona-Einbruch werden nicht kleiner, sagt Charlie Senn, der seit Jahrzehnten im Geschäft ist.
Wir sind schon am Überleben, aber eben, es sind natürlich die, die überleben müssen, sehr viele, die sehr kämpfen müssen, das ist klar.
Und der brasilianische Präsident Bolsonaro muss sich wegen seiner Corona-Politik wohl kaum vor Gericht verantworten, auch wenn ihm eine Parlamentskommission teilschwere Straftaten zuschreibt. Sie kennen wohl den neuen Transportdienst Uber. So bequem solche neuen Dienste sind für die Angestellten, können diese sogenannten Plattformarbeiten zu Problemen führen. Wie gut sind die Chauffeure sozial versichert? Die Frage beschäftigt schon lange. Nun hat der Bundesrat endlich einen Bericht veröffentlicht und kommt dabei zum Schluss, dass es keinen Handlungsbedarf gebe. Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
Mit der Digitalisierung sind auch neue Arbeitsformen entstanden. Bruno Parisani vom Bundesamt für Sozialversicherungen sagt dazu:
Wir haben neue, flexible Arbeitsformen, die entstehen. Es ist sehr gut, aber es ist schon die Frage, unter welchen Bedingungen arbeiten die Leute.
Dabei stellt sich zunächst eine zentrale Frage. Ist Uber etwa der Arbeitgeber eines Chauffeurs oder ist Uber eine digitale Plattform, die einem selbstständigen Chauffeur Kunden vermittelt? Diese Frage ist relevant, sollte Uber in eine Krise geraten und weniger Kunden vermitteln können. Welche Verantwortung hat Uber dann und wie sind die Chauffeure dann abgesichert?
Mit einer normalen Einstellung, wenn eine Person angestellt ist, trägt die Firma bis zu einem gewissen Grad dieses Risiko. Und wenn Personen selbstständig sind, sie tragen selber dieses Risiko. Und jetzt für gewisse gemischte Arbeitsformen oder für neue Arbeitsformen, manchmal gibt es auch eine gewisse Unklarheit über zum Beispiel Erwerbsausfall.
Die Frage sei also nicht so klar, sagt Bruno Parisani. Für die Chauffeure bedeutet das aber das Risiko, dass sie in einer Krise in die Armut abrutschen können. Das zweite große Problem, weil viele Einkommen bei solchen Arbeiten sehr tief sind, haben viele auch keine Altersvorsorge in der zweiten Säule. Die Probleme sind also benannt. Trotzdem sieht der Bundesrat keinen Handlungsbedarf.
Am Ende ist immer die Frage Aufwand und Ertrag, also was bringen neue Optionen und wie kosten sie auch? Und angesichts der Tatsache, dass diese neuen Modelle noch nicht so viel verbreitet sind, der Aufwand ist relativ groß im Vergleich auch zum Ertrag.
Der Aufwand sei also zu groß, um die Sozialversicherungen extra für diese neuen, noch relativ seltenen Arbeitsformen anzupassen. Die Gewerkschaften sehen das anders. Sie sind überzeugt, dass sogenannte Plattformarbeiterinnen und Arbeiter besser geschützt werden müssen und werfen dem Bundesrat vor, dass er das Ganze verharmlose.
Rendezvous gleich 12 vor 1. Das Covid-19-Gesetz sorgt derzeit dafür, dass Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen regelmäßig auf die Straße gehen und laut gegen dieses Gesetz weibeln, über das wir Ende November abstimmen. Was passiert eigentlich, wenn das Stimmvolk Nein sagt zu den Änderungen im Covid-19-Gesetz? Unter anderem fiele dann die rechtliche Grundlage fürs Covid-Zertifikat weg. Befürworter warnen, dann würden Reisen ins Ausland viel komplizierter. Gegner sagen, dann würde eine Diskriminierung von Ungeimpften gestoppt. Was bei einem Nein mit dem Zertifikat passiert und welche Regelungen neben dem Zertifikat auch noch betroffen wären, im Beitrag von Gaudenz Wacker.
Bei einem Nein geschähe wohl zuerst einmal nichts. Bis nächsten März blieben gemäß Bundesverfassung alle Änderungen im Covid-Gesetz in Kraft. Ab da beginnen die Uneinigkeiten. Lieber auf Nummer sicher gehen und das Gesetz behalten und damit auch die Grundlage fürs Zertifikat. Das sagen Befürworter, wie der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, KDK, der Bündner FDP-Regierungsrat Christian Rathgeb. Das Zertifikat ermögliche wenigstens ein Leben ohne Schließungen und erleichtere das Reisen.
Auch beispielsweise bezüglich des internationalen Reiseverkehrs gäbe es für uns Schweizerinnen und Schweizer sicher wesentlich kompliziertere Prozesse.
Schwierigkeiten beim Reisen seien bei einem Nein tatsächlich nicht auszuschließen, heißt es auch beim Schweizer Reiseanbieter Hotelplan. Da sagt Bianca Gähweiler:
Die effektiven Folgen für die Reisebranche sind schwierig abzuschätzen. Es könnte jedoch sein, dass das Reisen ins Ausland dadurch deutlich komplizierter werden kann.
Bei einem Nein könne die Schweiz jedenfalls EU-Zertifikate nicht mehr anerkennen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit, BAG. Was die EU ihrerseits wohl nicht akzeptieren würde, so das BAG. Gegnerinnen des Gesetzes wie SVP-Nationalrätin Martina Bircher hingegen argumentieren, das Parlament könne eine neue Lösung finden. Zeit dafür bleibe ja bis zum März.
Dann hätte das Parlament selbstverständlich noch 2 Sessionen Zeit, um eine gesetzliche Grundlage alleine für das Reisezertifikat zu machen.
Das gehe nicht, heißt es beim Bund. Nach einem Volksnein zu einem dringlichen Gesetz könne der Bund nicht ein neues dringliches Gesetz beschließen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset kürzlich in den CH-Media-Zeitungen. SVP-Nationalrätin Bircher kontert, fürs Reisen brauche es ohnehin kein Zertifikat, heute schon.
Schauen wir die Welt an, die Welt reist ohne Zertifikat. Die Länder, die eine Impfbestätigung wollen, die akzeptieren auch das gelbe Impfbüchlein.
Abgestimmt wird nicht nur über das Zertifikat. Zu den Änderungen im Covid-19-Gesetz gehören unter anderem auch weitere Finanz- und Wirtschaftshilfen. Dabei geht es etwa um eine mögliche Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung, um Härtefallhilfen für weitere Unternehmen oder um einen Schutzschirm für Großveranstaltungen. Das alles schaffe Planungssicherheit, sagt KDK-Präsident Rathgeb.
Hier haben wir nun einmal mit dem Covid-19-Gesetz eine entsprechende Grundlage, die uns einen Handlungsspielraum ermöglicht, eben auch in Zukunft auf die konkrete Situation zu reagieren. Und die würde auch für die Zukunft wegfallen.
Manche Wirtschaftshilfen sind allerdings ohnehin bis Ende Jahr begrenzt. Andere laufen etwas länger, können aber verlängert werden. Worauf Gegnerinnen wie SVP-Nationalrätin Bircher fragen, wie lange soll man denn noch im Pandemiemodus verharren?
Irgendwann müssen wir doch aufhören mit Steuergeldern verschenken. Wir müssen wieder leben, wir müssen ohne Maske leben, wir müssen einfach wieder zurück zur ganz normalen Normalität.
Maßnahmen wie eine Maskentragpflicht kann der Bundesrat in der besonderen Lage allerdings gestützt aufs Epidemiengesetz weiterhin anordnen. Und das wiederum hängt auch vom weiteren Pandemieverlauf ab.
Gaudenz Wacker. In Basel ist seit letztem Wochenende Herbstmesse. Für die Branche der Schaustellerinnen und Bahnbetreiber ist dies ein Hoffnungsschimmer nach einer langen Leidenszeit. Nach fast zwei Jahren, in denen die meisten Jahrmärkte, Messen und Chilbis abgesagt wurden. Philipp Schremli war für uns an der Basler Herbstmesse.
Es sind zwei Gefühlswelten, in welchen die Schweizer Schaustellerinnen und Schausteller derzeit leben. Einerseits ist da Euphorie. Die Herbstmesse findet statt, die für viele Betriebe umsatzmäßig wichtigste Messe des Jahres. Das Wetter am Eröffnungswochenende war hervorragend und die Besucher strömten wie in alten Zeiten auf die verschiedenen Standorte der Basler Herbstmesse, trotz Zertifikatskontrollen an den Eingängen.
Also ich würde sagen, es hat fast noch mehr Leute gehabt, weil die Leute haben richtig danach gelächzt, dass sie wieder etwas erleben dürfen, dass sie an die Messe kommen können. Und die haben sich wirklich darauf gefreut und sind auch sehr gerne angestanden, haben das Anstehen vor dem eingezäunten Park eigentlich in Kauf genommen und haben sich richtig gefreut, dass sie hier reinkommen dürfen.
Das sagt Anja Burga, die zusammen mit ihrem Mann in fünfter Generation einen Schaustellerbetrieb führt. In Basel sind sie dieses Jahr mit einem Riesenrad auf dem Münsterplatz. Für die Burkas ein selten gewordener Auftritt.
Also es ist eigentlich verrückt, das ist eigentlich der einzige Anlass, der offiziell durchgeführt worden ist dieses Jahr. Bei uns sind eigentlich alle Anlässe mit den zwei Riesenrädern, sind plus minus 35 Gastspiele, die wir dieses Jahr hätten müssen abhalten, sind alle storniert worden.
Womit wir bei der zweiten Gefühlswelt wären, in der sich viele Schaustellerinnen und Schausteller befinden. Unsicherheit, teilweise auch Angst. Die Branche habe in der Corona-Zeit gelitten.
Also ich denke, wir sind alle am Kämpfen. Wir haben alle müssen schauen, wie wir über die Runde kommen. Und es war eine sehr schwierige Zeit für die ganze Branche auf jeden Fall. Und es ist ja nicht nur die Einnahmen, die man nicht gehabt hat. Einerseits ist es auch Psyche. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man wird nicht gebraucht.
Charlie Senn ist ein alter Hase im Messegeschäft. Seit 57 Jahren kommt der Schausteller mit seinen Bahnen an die Basler Herbstmesse. Auch er blickt auf schwierige Monate zurück.
Das sind ganz schreckliche anderthalb Jahre gewesen. Wir hatten sozusagen überhaupt keine Einnahmen gehabt. Wir hatten nur die Zahlungsscheine jeden Monat, wo wir unsere Spesen haben müssen zahlen und Standkosten für die Anhänger und für die Lastwagen.
Umso wichtiger sei es für die Branche, dass nun die Basler Herbstmesse stattfinde, sagt Oskar Herzig, Sprecher des Marktfahrerverbandes. Zumal die Herbstmesse für viele Betriebe die bedeutendste Messe des Jahres sei.
Die Basler Herbstmesse als größtes Volksfest der Schweiz ist der wichtigste Pfeiler für alle Teilnehmer, die hier arbeiten können. Es ist zwischen 20-60% des Jahresumsatzes, der hier während 16 Tagen generiert wird.
Für manche Betriebe komme die lukrative Basler Herbstmesse aber bereits zu spät, sagt Herzig.
Es hat auch einige Betriebe, die haben ihre Arbeit aufgegeben, mussten ihre Geschäfte liquidieren. Das sind die Schattenseiten dieser ganzen Zeit.
Der Verband der Marktfahrer schätzt, dass bis zu 20% der Schaustellerinnen die Corona-Krise nicht überleben werden. Charlie Senn, der die Verantwortung in seinem Betrieb mittlerweile an seinen Enkel übergeben hat, will da nicht dazugehören. Er zeigt sich kämpferisch.
Wir sind schon am Überleben, aber eben, es sind natürlich die überleben müssen, sehr viele, die sehr kämpfen müssen, das ist klar. Aber ein Schausteller ist einer, ein Stehaufmännchen, das gibt es bei ihm nicht. Da haben wir andere Sachen zum Arbeiten. Wir wollen einfach die Arbeit machen.
Brasilien gehört zu jenen Ländern, die am heftigsten vom Coronavirus betroffen sind. Bis jetzt sind 600.000 Menschen an der Krankheit gestorben. Zu reden gibt seit Ausbruch der Pandemie das Verhalten von Präsident Jair Bolsonaro. Erst leugnet er die Krankheit, dann macht er Werbung für umstrittene Medikamente und selbst seine eigene Corona-Erkrankung ließ ihn nicht an den Nutzen von Impfungen glauben. Das alles blieb in der brasilianischen Politik nicht ohne Folgen. Ein Untersuchungsausschuss des Parlaments macht Bolsonaro für teilweise schwere Straftaten verantwortlich und hat jetzt einen Bericht abgesegnet, der verlangt, dass gegen den Präsidenten Anklage erhoben wird. Zugeschaltet ist uns jetzt Südamerika-Korrespondent David Karasek. Ja, für welche Straftaten genau soll Bolsonaro verantwortlich sein?
9 Verbrechen wirft der Untersuchungsausschuss im Senat Präsident Bolsonaro vor. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist vermutlich das Schwerwiegendste. Bolsonaro soll aber auch verantwortlich sein für Korruption bei der Impfstoffbeschaffung, fehlenden Sauerstoff in Manaus, Empfehlung von wirkungslosen Medikamenten und er soll verantwortlich sein für die Verbreitung von Falschinformationen. Am letzten Donnerstag hat Bolsonaro beispielsweise in seiner wöchentlichen Ansprache gesagt, doppelt geimpft könnten sich schneller mit HIV infizieren. Also die Empfehlung der Senatskommission lautet nun, man sollte Bolsonaro wegen der verheerenden, verneinenden und verweigernden Corona-Politik den Prozess machen. Er ist der erste ranghohe Politiker in Lateinamerika, der wegen der Corona-Politik angeklagt werden könnte.
Und kann der Parlamentarische Untersuchungsausschuss auch genug Beweise gegen Bolsonaro vorlegen?
Was vorliegt, ist nun ein Dokument um die 1000 Seiten und dieses Dokument, das ist das Ergebnis einer mehr als 6 Monate dauernden Untersuchung. Die Senatorinnen und Senatoren haben hunderte von Zeugen befragt und tausende Dokumente gesichtet. Es ist ein Verdienst des Untersuchungsausschusses, bisher unbekannte Details ausgegraben zu haben. Ich denke da zum Beispiel an die Aufdeckung der Korruption rund um die Impfstoffbeschaffung. Also Politikerinnen und Politiker sollen an den Impfdosen mitverdient haben. Bolsonaro habe das gewusst und nichts unternommen. Aber klar, es ist ein politischer Bericht. Es gibt kaum handfeste, justiziable Beweise drin.
Der Ausschuss des Parlaments empfiehlt die Anklage gegen Bolsonaro. Wie stehen da die Chancen, dass es dazu kommt?
So wie ich das sehe, wird es kaum zu einer Anklage kommen. Es ist nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob all diese Punkte im Bericht Verbrechen sind und ob es zu einer Anklage kommt. Und da hat Bolsonaro einen starken Trumpf im Ärmel. Der zuständige Generalstaatsanwalt Augusto Aras ist sein Verbündeter. Er wurde 2019 von Bolsonaro ins Amt berufen und Bolsonaro hat ihn seitdem immer beschützt. Zudem will der Generalstaatsanwalt, der will oberster Richter werden. Auch diese Ernennung erfolgt durch Bolsonaro und das erhöht natürlich seine Treue zum Präsidenten. Und darum gehe ich davon aus, dass dieser Corona-Untersuchungsbericht in der Schublade verschwindet.
Juristisch kommt Bolsonaro also wohl davon. Wie sieht es aber politisch aus?
Das ist genau das Ziel oder eines der Ziele des Untersuchungsausschusses. Die wissen natürlich, dass es kaum zu einer Anklage kommen wird, aber sie setzen darauf, Bolsonaro politisch zu schaden. Die Schlussforderungen des Berichts belasten Bolsonaro jetzt im Wahlkampf. In genau einem Jahr sind die Präsidentschaftswahlen. Und wenn Bolsonaro vom Senatsausschuss angeklagt wird, die Pandemie nicht verantwortungsvoll gemanagt zu haben und damit den Tod von Zehntausenden von Menschen in Kauf genommen zu haben, dann ist das ein ziemlich schlagkräftiges Argument für Betroffene und auch für die Angehörigen der Toten, ihn nicht mehr oder ihn nicht zu wählen. Also der politische Schaden ist groß, in der Bevölkerung schmilzt der Rückhalt für Bolsonaro und viele hören auch nicht mehr auf ihn. Bolsonaro zweifelt ja die Corona-Impfung öffentlich an. Trotzdem sind über 55% der Bevölkerung komplett gegen Corona geimpft.
Informationen und Einschätzungen direkt von David Karasek. Vielen Dank. Und damit ist es eins geworden. Und gleich im ersten und vierten. Wie geht der Schweizer Gewässerschutz mit den Folgen des Klimawandels um? Zu welchen Interessenskonflikten kann es kommen? Fragen, die heute am Wasserkongress in Lugano zu reden geben. Und im Tagesgespräch mit Michael Scherer vom Bundesamt für Umwelt. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Das Sozialversicherungsrecht muss laut dem Bundesrat nicht geändert werden, um die soziale Absicherung von Angestellten von Plattformen zu erhöhen. Bei Arbeitsplattformen wie Uber sei zwar für die Beschäftigten eine soziale Absicherung nicht gewährleistet, dennoch biete das aktuelle System genügend Flexibilität. Ab nächstem Jahr können etwa Personen mit Transidentität ihr Geschlecht und ihren Vornamen rasch und unbürokratisch ändern, mit einer Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt. Der Wechsel der Geschlechtseintragung im Personenstandsregister wird einfacher ab dem 1. Januar 2022. In Großbritannien hat der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, am Auftakt des Berufungsverfahrens um seine mögliche Auslieferung in die USA nicht teilgenommen, wegen gesundheitlicher Probleme. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.